Hallo und herzlich willkommen zum Literaturpodcast der Volkshochschule Kaiserslautern und Theo Schneider. Heute mit Leonie Berger und einem Buch, das den Untertitel trägt: Ein Lesebuch für Literatur aus Rheinland-Pfalz. Lesebuch klingt ein bisschen nach Schule, macht aber nichts. Ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die im Lesebuch in der Schule immer früher gerne geblättert haben und geguckt haben, was es da alles zu entdecken gibt. Und das ist bei diesem Lesebuch für Literatur aus Rheinland-Pfalz ganz genauso. Allerdings ohne die störenden Aufgaben, die man sonst im Lesebuch zwischendurch lösen musste. Gegendentwürfe, 4 heißt es. Es ist nämlich schon der 4. Band inzwischen erschienen. Herausgegeben wird diese Reihe von Michael Au, Literaturreferent des Landes Rheinland-Pfalz im Kulturministerium, und Alexander Wasner, Kulturjournalist bei SWR Kultur. Zu erwähnen ist auch noch Sarah Beicht, Autorin, die an diesem Band maßgeblich mitgearbeitet hat. Genau, und zusammen haben sie eben diese Gegendentwürfe 4 herausgegeben und haben dabei ein ausgesprochen gutes Händchen bewiesen. Denn in dieser Sammlung von Autorinnen und Autoren aus Rheinland-Pfalz sind viele Menschen dabei, die man schon kennt, aber auch solche, die erst hinterher bekannt geworden sind und großen Erfolg hatten. Zum Beispiel Elena Fischer. Die hat einen Text beigesteuert, bevor ihr Debütroman Paradise Garden erschienen ist, mit dem sie sehr großen Erfolg gehabt hat. Oder auch Tian Sila, der war natürlich vorher schon bekannt. Allerdings hat er im vergangenen Jahr 2024 ja richtig abgeräumt, hat bei den Klagenfurter Literaturtagen gewonnen und dann auch noch den Martha Saalfeld Literaturpreis bekommen. Zu den bekannten Namen, die hier versammelt sind, gehören zum Beispiel Daniela Dröscher, die ja mit Lügen über meine Mutter sehr erfolgreich gewesen ist, oder Monika Böss. Edgar Reitz ist dabei mit einem Text über Heimat natürlich, Ruth Leeb oder Volker Gallet und der literarische Nerd Florian Valerius. Gegendentwürfe ist auch deswegen ein großartiger Titel für diese Reihe, weil Rheinland-Pfalz ja ein Bundesland ist mit sehr viel Gegend und dieser Titel auch durchaus so gehört werden kann, dass es auch um Gegenentwürfe geht, also um Literatur, die man so vielleicht nicht überall findet. Und auf jeden Fall hat jede einzelne Geschichte, die man da findet, was Überraschendes. Überraschend ist an diesem Lesebuch auch, dass Fotos darin zu finden sind. Fotos von Guido Schulz, die wirkliche Gegendentwürfe sind. Sie sind jetzt nicht wirklich schöne Fotos, es sind keine Landschaftsaufnahmen oder so, sondern es sind Entdeckungen, würde ich mal sagen, Kurioses. Zum Beispiel eine einsame Kaffeetasse auf einer Fensterbank, ein beleuchtetes und ein nicht beleuchtetes Fenster an einer Hauswand zu sehen, ein Rückspiegel, den jemand an seinem Fenster montiert hat, oder ein Foto mit mehreren Balkons, die alle recht einsam aussehen, bis auf einen, der wirklich sehr gemütlich gestaltet ist. Das sind alles Bilder, die auch sehr inspirierend wirken können auf Literaten und deswegen sehr, sehr gut hier in diese Textsammlung passen. Worum geht es in den Texten? Es geht natürlich einerseits um Heimat, es geht um Herkunft, es geht um ein Zugehörigkeitsgefühl, das eine bestimmte Landschaft auslösen kann oder die Menschen, die darin sind und auch die Probleme, die man damit haben kann. Daniela Dröscher zum Beispiel erzählt von ihrem großen Erfolg, der nach ihrem Buch Lügen über meine Mutter über sie hereingebrochen ist, kann man fast sagen, und was es mit ihr gemacht hat. Einerseits dieses Gefühl, es geschafft zu haben, einer bestimmten Klasse entronnen zu sein, Erfolg zu haben, keine Sorgen mehr sich machen zu müssen, aber andererseits ist ja diese Klasse das, worüber sie schreibt und das, was sie ausmacht zum Teil auch. Und über diesen Gegensatz schreibt Daniela Dröscher in ihrem Text der Martin-Eden-Moment. Martin Eden ist ein Roman von Jack London und Daniela Dröscher schreibt darüber, Zitat: London erzählt die Geschichte eines Seemanns, der die Liebe zur Literatur entdeckt und davon träumt, Schriftsteller zu werden. Lange Zeit aber will niemand Martin Edens Manuskripte veröffentlichen. Er hangelt sich von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob. Durch ein Missverständnis erlangt er Bekanntheit, zunächst fälschlicherweise als Anarchist. Weil er als Aufwiegler gilt und ein Niemand ist, verlässt ihn seine große Liebe, eine Frau aus großbürgerlichem Haus. Martin Eden wird über Nacht zum Bestsellerautor, doch den Erfolg genießen kann er nicht. Jetzt, da all seine Knabenblütenträume wahr geworden sind, scheint ihm die gesellschaftliche Anerkennung wertlos. Zu hart war der Weg, zu paradox scheint ihm der Umstand, dass die gleichen Menschen, die ihn zuvor aus ihren Kreisen ausgeschlossen und beschämt hatten, ihm nun als großen Schriftsteller huldigen. Zitat Ende. Und ähnlich fühlt sich Daniela Dröscher auch manchmal, die eben nach ihrem großen Erfolg sich selbst fragt, wie sie denn da weiterschreiben kann. Was tun, heißt es dann auch im letzten Abschnitt ihres Textes. Und da schreibt sie: Ich wollte dem Leistungsmärchen nicht das Wort reden, aber ich wollte auch die Anstrengungen nicht leugnen. Mein Klassenbewusstsein verlangte, den Erfolg eben nicht heroisch, sondern postheroisch zu erzählen. Das aber stand im Gegensatz zu der inneren Erfahrung. Ich wusste ja, wie viel Kraft es einen persönlich kostete. Ich hatte keine Lösung für dieses Dilemma, weder privat noch politisch. Aber ich wusste, wenn ich versuchte, einer der oben genannten Rollen gerecht zu werden, erstarrte mein Schreiben. Es gerann zu einer Pose. Wenn ich versuchte, vor diesen Rollen zu fliehen, befand ich mich auf der ewigen Flucht vor mir selbst. Es war und blieb der radikale Zwischenraum, den man als Transklass bewohnte, auch im Falle des Erfolgs. Um weiterschreiben zu können, schien es mir elementar, diese große Ratlosigkeit zuzulassen und meinen Herzschmerz. Soweit Daniela Dröscher. Monika Böss, die hier im Einführungstext als ein Urgestein der rheinland-pfälzischen Literaturszene bezeichnet wird, hat einen Text beigesteuert, der sozusagen eine antinostalgische Heimatliteratur ist. Sie beschreibt in ihrem Text »Fremd bin ich ausgezogen« ein Klassentreffen, eine Situation, in der sich sicher viele Menschen wiederfinden können. Und ihre Hauptfigur, ihre Ich-Erzählerin, kam aus dem sogenannten Riff, also einem prekären Umfeld, einer Siedlung, wo Menschen wohnten, mit denen die anderen, die dann zu diesem Klassentreffen kamen, lieber nichts zu tun haben wollten. Und im Laufe dieses Abends gibt es sehr viele Gespräche darüber, wie das denn so war damals im Riff und mit den anderen. Und das ist ein sehr, sehr berührender Text geworden. Gerade mal 2 Seiten lang, aber trotzdem sehr tiefgründig, ist der Text von Tian Sila mit dem Titel Provinz. Den lese ich mal ganz vor. Deutsche haben ein falsches Bild von Flüchtlingen. Sie glauben, dass wer vor Krieg nach Deutschland flieht, hier bei der Ankunft gar nicht mehr aus ehrfürchtigem Staunen kommt. Diese Zivilisation, dieses Schillern. Aber stellt euch vor, ihr müsstet aus Sarajevo nach Landau fliehen. Nach Landau in der Pfalz? Tja. Ohne es in Worte fassen zu können, wusste ich schon als Kind, dass Sarajevo ein besonderer Ort ist, die Hauptstadt des einzigen Grenzlandes zwischen Orient und Okzident, multikulturell, von hypnotischer Schönheit und sich der eigenen Bedeutsamkeit sehr bewusst. Dort aufzuwachsen, machte zum Snob. Nach unserer Ankunft in Landau plagte ich meine Eltern mit Vorwürfen. Wieso sie uns in dieses langweilige Kaff hätten bringen müssen, wieso nicht nach New York? Während Sarajevo ein Ort war, an dem sogar Weltkriege anfingen, war und ist Landau vor allem dafür bekannt, dass sich Harald Schmidt irgendwann in den 90ern darüber lustig machte, die dicken Kinder von Landau, hihi. Klein und diskret, so war Landau. Aber es war weder bescheiden noch langweilig und am Ende verliebte ich mich. Der berühmteste Sophismus der Literaturgeschichte lautet, dass all die glücklichen Familien einander ähneln, die unglücklichen aber auf ihre jeweils eigene Art unglücklich sind. Tolstoi kannte nicht die ganzen bosnischen Familien, die in den 90ern in Deutschland auf ihre Abschiebung warteten. Jeder verblutete langsam an derselben Wunde, an einem Herzdurchschuss. Sie alle trauerten um ermordete Familienmitglieder und Freunde, um das amputierte Leben, die verwehrte Zukunft. Als Kind solch einer Familie war man in der Regel einerseits vom Krieg traumatisiert, andererseits jedoch damit weitgehend auf sich alleine gestellt. Trauer, Arbeitslosigkeit und das Grauen der Behördengänge forderten den Eltern alles ab. Also lungerten die Kinder auf der Gasse rum. Ich tat es in der Pfalz, zum Glück. Die Pfalz und insbesondere Landau war nicht jene brave Provinz, die Großstädter abfällig imaginieren. Die Pfalz war nicht das Brandenburg eines ZDF-Films. Durch die Nähe zur französischen Grenze war Landau ein berüchtigter Umschlagplatz für Drogen und statt bloß zu kiffen, waren meine Gleichaltrigen am Wochenende mit vor Amphetaminen geblähten Nasen unterwegs, insbesondere wenn es auf Auswärtsspiele des 1. FCK ging. Ihre robuste Abenteuerlust ähnelte jener von Sarajevoer Heranwachsenden, die mit derselben barbarischen Vorfreude den Derbys gegen die verhassten Belgrader Vereine entgegenfieberten. Aber auch in anderer Hinsicht waren die Landauer Jugendlichen uns Bosniern sehr ähnlich. Sie waren ebenso identitätsbewusst wie wir und genau wie wir sprachen sie einen Dialekt, für den sie außerhalb ihrer Heimat verachtet wurden, manchmal auch mit provokanter Lust, etwa wenn irgendwelche steifen Badenser im Zugabteil oder kroatische Hotelangestellte an der Adria die Nase rümpfen. Für mich gibt es bis heute kein schöneres Deutsch als den mit Romanismen besprenkelten Singsang meiner Pfälzer Freunde. Ich habe oft zurückgeblickt und mich gewundert, was verhindert hat, dass mein Herumlungern wie bei vielen anderen bosnischen Flüchtlingen meiner Generation in Drogen und Autoknackerei mündete. Ich kam wohl an den richtigen Ort, an einen, zu dem ich gut passte. Immer wieder fragen mich Menschen, wieso ich als Schriftsteller nicht in Berlin lebe, offenbar macht man das so, doch was soll ich in Berlin, wenn all meine Freunde hier sind, wenn ich hier ein Haus gebaut habe, wenn ich einen Ort habe, an dem ich mich aufrichtig beheimatet fühle, an dem ich nie das Gefühl habe, ausgesondert zu sein und an dem ich mich nur schämen muss, wenn ich etwas verbockt habe, niemals aber dafür, wer ich bin. Eben. Ich weiß ja auch nicht, wie Menschen sich ein Schriftstellerleben vorstellen. Sie bedenken jedenfalls nicht, dass einem in der Provinz die ganzen langweiligen Sujets Berliner Schriftsteller erspart bleiben, überhöhte Mietpreise etwa oder die Gentrifizierung. Dass alle Großstadtgeschichten gleich klingen, während jene aus der Provinz einander überhaupt nicht ähneln, ist nämlich kein Sophismus. Das schreibt Tjan Sila in seinem Text Provinz und macht damit, finde ich, sehr, sehr schön klar, was es bedeutet, heimatverbunden zu sein im besten Sinne und wie es diese Heimat und die Landschaft für einen Schriftsteller bedeuten kann. So, von Tjan Sila, der ja keine so richtige Entdeckung ist, aber zur richtigen Entdeckung dieses Bandes, nämlich Elena Fischer, einer jungen Mainzer Autorin, die mit ihrem Debüt Paradise Garden den Zürcher Diogenes Verlag von sich überzeugen konnte. Und wie gesagt, der war ja dann auch tatsächlich sehr, sehr erfolgreich, was die Herausgeber aber noch nicht ahnen konnten, als sie dieses Buch zusammengestellt haben. Aber sie haben Elena Fischer entdeckt, weil sie nämlich schon den Literaturförderpreis für junge Autorinnen und Autoren in Mainz gewonnen hatte, mit einem Auszug eben aus ihrem Debüt Paradise Garden. Und das hat natürlich genügt, um sie zu fragen, ob sie nicht gerne einen Text beisteuern möchte zu den Gegendentwürfen. Das hat sie getan. Haifisch heißt dieser Text und auch den möchte ich gerne vorlesen. Hast du keine Freunde, du Feigling? Blau, überall, unter ihr verschwommen, die Fliesen, über ihr makellos der Himmel. Sie atmete ein, zu spät. In Hals und Nase brannte das Chlor, in den Ohren spürte sie ihren Herzschlag, ihre Arme und Beine ruderten, aber es gab nichts, woran sie sich hätte festhalten können. Sie strampelte sich nach oben, schnappte nach Luft. Hast du keine Freunde? Jedes Wort begleitet von einem Schlag auf ihren Körper. Da kam die Hand, die sie am Kopf gepackt hatte, zurück und drückte sie wieder nach unten. Sie kämpfte, traf einen am Bein, einen am Bauch, aber sie ließen nicht von ihr ab. Sie feuerten sich gegenseitig an, lachten, ihr Gelächter wurde hysterisch, ihre Stimmen überschlugen sich. Nein, hast du nicht! Hast du nicht! Du nicht! Sie hatte keine Kraft mehr. Als sie sich nicht mehr wehrte, schwammen sie weg, zogen sich am Beckenrand hoch, schwungvoll, so als wäre nichts gewesen, als wäre das alles nicht passiert. Dann verschwanden sie zwischen den anderen Badegästen. Sie ließ sich fallen, erschöpft und erniedrigt, sie zitterte trotz der Hitze. Jetzt weinte sie doch, aber wenigstens, das war ein Trost, konnte es keiner sehen, so nass wie sie war, und außerdem hatte sie es perfektioniert, lautlos zu weinen. Irgendwann stand sie auf, entfernte Grashalme und Erde, die auf ihrer Haut klebten, festgehalten durch Wasser, Schweiß und Sonnenmilch. Sie würde nicht ohne blaue Flecken davonkommen, und das würde Langarmshirts bedeuten oder vielsagende Blicke. Sie brauchte eine halbe Stunde, um ihr Handtuch zu finden. Zuerst hatte sie gedacht, es läge an ihr, sie war nicht gut darin, sich zu orientieren, aber dann war ihr klar geworden, dass sie ihr Handtuch versteckt hatten. Es lag zusammen mit ihrer Tasche in der Nähe des Ausgangs. Es war alles da, auch die Münzen im Portemonnaie. Sie ging, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der heiße Fahrtwind brannte auf ihrer Haut. Schweiß sammelte sich in ihrem Nacken und floss ihren Rücken hinab. Der Weg führte durch eine Schrebergartensiedlung, vorbei an Supermärkten, bis die ersten Wohnhäuser in Sicht kamen. Sie wollte nicht nach Hause und sie wollte sich nicht den besorgten Blicken ihrer Mutter aussetzen. Aber wohin sollte sie sonst gehen? Es stimmte, was sie sagten, sie hatte keine Freunde, denn sie war schüchtern, sie war seltsam. Ihre Hände umklammerten den Lenker. Sie überlegte, was sie hätte anders machen, besser machen können, aber ihr fiel nichts ein. Ihre bloße Anwesenheit schien die Ordnung zu stören, die anderen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie hatte sich noch keine Viertelstunde auf ihrem Handtuch gesonnt, versunken in die Musik, die aus ihrem MP3-Player kam, da hatte sich ein Schatten über ihr Gesicht geschoben. Im Halbkreis standen sie vor ihr. Lisa mit den krausen Haaren, pummelig, ihre Basecap immer falsch herum auf dem Kopf, beugte sich über sie. Hinter ihr Vicky, die eigentlich zu schlau war, um sich den falschen Leuten anzuschließen, daneben Tobias, klein und untersetzt, mit einer lauten Stimme. Er war von allen der Dümmste. Und dann noch Matze, der Gemeinste. Er war der Anführer, der Einzige, vor dem sie wirklich Angst hatte. Er war es auch, der sich vor ihr aufbaute, die Arme vor der trainierten Brust verschränkte. »Das ist unser Platz.« Ihr Herz pochte gegen die Rippen, aber sie blieb liegen und rührte sich nicht. »Ich war zuerst hier«, sagte sie, »und es hatte cool klingen sollen, war aber zittrig aus ihrer Kehle gekommen. Dafür hasste sie sich noch im selben Moment.« »Ich war zuerst hier«, äffte er sie prompt nach, und die anderen stimmten ein. Sie gab erst auf, als er in ihre Pommes trat. »Ups!« Sie zeigte ihnen den Stinkefinger und raffte ihre Sachen zusammen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Wiese hatte sie die Beine vom Beckenrand ins Wasser baumeln lassen. Dann war der Stoß gekommen, hart von hinten, das große Finale. Es gab Gulasch. Der Vater kam zu spät zum Abendessen. Nach dem ersten Bissen fragte er, ob das Fleisch eingefroren gewesen sei. Sie wisse doch, dass aufgetautes Fleisch nicht schmecke und weshalb es überhaupt Gulasch gebe, das sei doch kein Essen bei dieser Hitze. »Hättest du mal selbst gekocht«, sagte ihre Mutter, und ihre Stimme klang bitter. Die Kiefermuskeln des Vaters spannten sich an, sie kannte das schon, es bedeutete nichts Gutes. Sie wollte fort, fort, fort. Sie zog die Schultern hoch, begann, ihr Essen hinunterzuschlingen. Sie balancierte große Stücke Fleisch auf ihrer Gabel, stopfte den Gurkensalat in sich hinein. »Du hast den ganzen Tag Zeit, ist es zu viel verlangt, was Ordentliches zu kochen?« Der Vater salzte das Essen mit einer ausladenden Armbewegung und dann knallte er den Salzstreuer auf den Tisch. »Also mir schmeckt es«, krähte die kleine Schwester. Der Vater sah sie lange an. Dann sagte er, »Logisch, dass du deiner Mutter nach dem Mund redest.« »Hör auf, sie ist doch erst 7«, fuhr ihre Mutter dazwischen. »Ja, und du manipulierst sie.« »Wie war es denn im Schwimmbad?«, fragte ihre Mutter jetzt und strich ihr zärtlich das feuchte Haar aus der Stirn. »Es war gut, Mama«, sagte sie. »Kann ich jetzt aufstehen?« Ihre Mutter nickte. »Dein Vater hat uns das Abendessen sowieso gründlich verdorben.« Die Strahlen der Abendsonne fielen durch die halb geöffnete Jalousie ins Zimmer. An der Decke drehte sich der Ventilator, den sie sich zum Geburtstag gewünscht hatte. Sie lag auf ihrem Bett, beobachtete die Staubkörnchen, die träge durch die Luft tanzten, und versuchte, nicht an den nächsten Schultag zu denken, sich nicht von der Angst vor den Blicken und dem Getuschel der anderen überwältigen zu lassen. Sie legte die linke Hand auf ihr Herz, die rechte auf den Bauch, atmete tief und gleichmäßig. Dabei dachte sie an ihre Musiklehrerin. Einmal hatte sie ihr nach der Stunde diese Technik beigebracht, damit sie sich vor einem Auftritt beruhigen und auf ihre Geige konzentrieren konnte. Sie hatte neben ihr gestanden, ganz nah, und der Duft ihres Körpers, ein Körper, der so anders war als ihrer, rund und weich, hatte sie verwirrt. Seitdem fieberte sie den Musikstunden entgegen. Sie fühlte sich besonders, so, als hätte sie eine Verbündete, die sie ohne Worte verstand. Sie teilten ihre Liebe zur Musik, sie unterhielten sich über bestimmte Stücke und manchmal tauschten sie Noten. Sie nahm ihren Geigenkasten, der Verschluss sprang auf, sie liebte dieses Geräusch. Es gab ihr das Gefühl, als ob ihr Instrument sich auf sie freute. Vorsichtig nahm sie es heraus, die Decke aus Fichte, der Boden aus Ahorn, Griffbrett, Wirbel und Kopf aus Ebenholz. Sie hatte lange sparen müssen, um sich eine Geige wie diese leisten zu können. Ihre Eltern glaubten immer noch nicht daran, dass sie den Unterricht durchziehen würde, aber mittlerweile spielte sie seit 2 Jahren jeden Tag. Sie fuhr mit der Hand über das Instrument, ein Ritual. Vor dem Spiegel legte sie die Geige an und schloss die Augen. In dieser Nacht war sie wieder unter Wasser. Sie schlug wild um sich, ihre Lungen liefen voller Wasser, sie wusste, sie würde ertrinken und mit diesem Wissen kehrte Ruhe ein. Sie sank auf den Grund eines Sees, der voller Fische war. Ihre Blicke waren glasig und leer, ihre Münder klappten träge auf und zu. Unter sich tastete sie einen Teppich aus Algen und sie dachte kurz darüber nach, sich einfach hinzulegen. Aber auf einmal begriff sie, dass die Algen Haare waren, lange Frauenhaare, die grünlich schimmerten. Ekel überkam sie. Jetzt konnte sie das Seufzen und Stöhnen all dieser ertrunkenen Frauen hören. Es war eine Polyphonie des Grauens. Ihr Nachthemd war schweißnass, ihre Haare klebten am Kopf. Sie ballte die Hände zu Fäusten, bis die Nägel rote Abdrücke in der Handinnenfläche hinterließen, bis es schmerzte und erst dann fühlte sie sich besser. Sie schälte sich aus dem Nachthemd, trocknete sich ab und zog ein T-Shirt an. Sie ließ ein kleines Licht brennen, drehte sich um und versuchte, wieder einzuschlafen. Sie kam spät und schob sich gerade noch rechtzeitig am Lehrer vorbei ins Klassenzimmer. Ihre Banknachbarin fehlte, sie hatte nichts dagegen, denn sie roch nicht gut, vor allem bei diesem Wetter. Ohne den Blick zu heben, setzte sie sich, kramte aus ihrem Rucksack, Mathebuch, Heft und Taschenrechner und breitete alles auf dem Tisch aus. Der Lehrer malte eine Kurve an die Tafel, die allereinfachste, und er forderte Larissa auf, ihm die zugehörige Funktion zu nennen. F von x ist gleich x2, reduziert, schön, perfekt. Larissa kaute demonstrativ ihren Kaugummi und dann schüttelte sie den Kopf. »Sorry, aber Mathe ist ein Arschloch.« Die Klasse johlte. »Weiß doch jeder, dass Frauen kein Mathe können.« Larissa verneigte sich und die anderen liebten sie dafür. Sie hingegen war fasziniert von Mathe, denn nie war ihr das Leben einfacher erschienen, als wenn sie eine schwierige Aufgabe löste. Es gab nur richtig oder falsch. Alles war schwarz oder weiß. Hier zählten nur die Fakten, die der Taschenrechner vorgab. Diese Eindeutigkeit beruhigte sie. Sie hatte sich gerade in die nächste Aufgabe vertieft, da erreichte sie von links ein zusammengefalteter Zettel. Wenn sie eins sicher wusste, dann, dass es kein Liebesbrief war. Sie ignorierte den Zettel und kritzelte in ihr Heft. Sie füllte die Kästchen mit Mustern aus, Kreuze, Sterne, Herzchen, während der Lehrer Organisatorisches zum nächsten Klassenausflug besprach. Es sollte in ein Kloster gehen, in den Bayerischen Wald, und schon jetzt bildeten sich Grüppchen, die sich ein Zimmer teilen wollten, und sie wusste, dass niemand sie fragen würde, von ihrer Sitznachbarin einmal abgesehen. Endlich klingelte es. Sie packte schnell ein, riss ihren Rucksack unter dem Tisch hervor, steckte den Zettel in ihre Jeanstasche und stürmte aus dem Zimmer. Über den Tag dachte sie immer wieder an den Zettel. Mehrmals war sie kurz davor, ihn auf der Toilette zu lesen, nur um es hinter sich zu bringen, denn ihn einfach nicht zu lesen, das würde sie nicht schaffen, dafür war sie zu neugierig. Ab und zu tastete sie nach dem Papier, um sich zu vergewissern, dass es noch da war. In der sechsten Stunde war Schwimmen. Sie hasste Schwimmen, sie hasste Tauchen, jetzt ganz besonders, sie hasste die Umkleidekabine, vor allem seit diesem Vorfall vor ein paar Monaten, als ihre Klassenkameradinnen sich plötzlich nicht mehr vor ihr ausziehen wollten, nur weil sie dem schönen, coolen Mädchen aus der Parallelklasse eine CD mit selbstgebrannten Liedern geschenkt hatte. Zumindest hatte so alles angefangen. Sie hatte sie eine Weile beobachtet und herausgefunden, dass ihre Eltern aus Aserbaidschan kamen. Sie hatte nie zuvor von diesem Land gehört und musste es im Atlas nachschlagen. Dass sie einen großen Bruder hatte, dass sie Ballett tanzte und dass sie Klavier spielte. Sie war besessen gewesen von der Vorstellung, sie beim Tanzen mit der Geige zu begleiten, mit ihr befreundet zu sein. Anfangs war alles gut. Etwas war ins Rollen gekommen. Sie hatten sich ein paar Mal getroffen, miteinander herumgealbert. Irgendwann nahm Leila ihre Hand. Ab diesem Moment spielte der Alltag keine Rolle mehr. Mit Leila konnte sie alles sein. Sie gingen ins Kino und saßen so dicht beieinander, dass sie Leilas Shampoo riechen konnte. Sie aßen Arm in Arm Eis, sie ritzten L und L in Bäume und Parkbänke, sie schliefen in einem Bett. Der erste Kuss schmeckte nach Zimtkaugummi und Zahnpasta. Aber dann, eines Nachmittags, wurden sie von einer aus ihrer Klasse gesehen. Leilas Körper versteifte sich, sofort ließ sie ihre Hand los. Seitdem war Leila ihr aus dem Weg gegangen. Heute sollten Kopfsprünge geübt werden und ihr wurde schlecht, wenn sie nur daran dachte. Sie entschuldigte sich damit, ihre Periode zu haben. Auf ihrem Bett lag ein Badeanzug. Er war rot und auf der Vorderseite prangte eine weiße Flosse und darunter stand »Beware of the Shark«. Daneben ein Zettel »In Liebe, deine Mama«. Um die Worte herum hatte sie ein Herz gemalt. Sie nahm den Zettel, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und zog den neuen Badeanzug an. Er passte perfekt. Sie betrachtete sich im Spiegel, drehte sich hin und her, ignorierte die blauen Flecke an ihren Oberarmen. Ihr Busen war klein, aber er harmonierte mit ihrem schmalen Körperbau. Meistens trug sie einen geflochtenen Zopf, jetzt öffnete sie ihn, beugte sich nach vorne, schüttelte ihre Haare. Sie nahm ihre Jeans und zog den Zettel aus der Schule heraus. »Freust du dich schon aufs Schwimmen?« Das war Matzes Schrift. Sie zerknüllte das Papier. Dann schlüpfte sie in eine kurze Hose, drehte ihre Stereoanlage voll auf und setzte sich ins offene Fenster. »Nothing's gonna hurt you, baby.« Als sie ihre Sporttasche geschultert nach unten kam und ihre Eltern sie fragend ansahen, sagte sie nur, sie hätte noch etwas zu erledigen. Sie schlüpfte aus der Tür und schnappte sich ihr Fahrrad. Am Freibad angekommen, blieb sie einen Moment vor dem Eingang stehen. »Wir haben nur noch eine halbe Stunde geöffnet«, sagte die Dame am Ticketschalter. »Okay«, sagte sie und bezahlte in kleinen Münzen. Die Ticketverkäuferin zählte das Geld genau ab, verzählte sich, fing wieder von vorne an. Sie wippte mit den Füßen vor lauter Ungeduld. »Immer mit der Ruhe, junge Dame«, sagte die Verkäuferin und riss endlich ein Ticket von der Rolle. Es war fast keiner mehr da. Sie ließ ihre Tasche ins Gras fallen und zog ihre Hose aus. Dann kletterte sie langsam die Leiter hinauf. Sie hatte sich den höchsten Turm ausgesucht. Ihr Herz raste, ihre Knie zitterten, als sie vorne an der Kante stand. Blau, überall. Unter ihr verschwommen die Fliesen, über ihr makellos der Himmel. Sie atmete ein und dachte, ich kann ein Haifisch sein. Dann schloss Laura die Augen und sprang. Das war der Text Haifisch von Elena Fischer. Ein Text, wie ich finde, der auf geradezu geniale Weise viele Dinge miteinander verbindet. Einmal das Aufwachsen in der Provinz, diese Freibad-Szenen, Mobbing in der Schule, dann noch die angedeutete Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Mädchen. Ich finde das ganz großartig gemacht, wie sich das entwickelt. Und auch die Tatsache, dass die Hauptfigur erst im letzten Satz einen Namen bekommt, finde ich, hat einen sehr, sehr schönen Effekt. Der letzte Text, den ich als Kostprobe vorstellen möchte, ist der Text von Florian Valerius. Florian Valerius ist Buchhändler aus Trier. Einfach nur Buchhändler zu sein und dort im Laden seine Empfehlungen auszusprechen, war ihm irgendwann nicht mehr genug. Und er hat einen Instagram-Kanal gegründet, nannte sich da Literarischer Nerd und hat seine Buchempfehlungen auch auf Social Media ausgesprochen und ist damit dermaßen erfolgreich geworden, dass Florian Valerius inzwischen zu einem sehr gefragten Literaturempfehler geworden ist. Er sitzt in Jurys, er fährt ins Ausland im Auftrag der Buchmesse und er ist aber trotz allem seiner Heimat Trier immer noch sehr verbunden. Und das zeigt sich in seinem Text, der in diesem Band abgedruckt ist und den Titel Aushängeschild trägt. Fangen wir vorne an. 1982 wurde ich in Trier geboren. Seitdem lebe, liebe und arbeite ich in dieser Stadt. Sie zu verlassen, kam mir nie in den Sinn. Warum auch? Es ist schön hier, ruhig, aber nicht zu ruhig. Offiziell eine Großstadt, die in Gestalt eines Dorfes daherkommt. Man lebt gut hier. Ich wurde Buchhändler, arbeitete viele Jahre in der Buchhandlung, in der ich auch meine Ausbildung gemacht hatte. Ich wurde zu jemandem. Man erkennt mich auf der Straße, man grüßt mich freudig. Es ist ein äußerst kommunikativer Beruf. Ich weiß viel über die Menschen, die sich von mir beraten lassen. Empathie heißt das Zauberwort. Nur so kann ich ein guter Buchhändler sein. Ich muss auf Menschen eingehen können, mich auf sie einlassen und erfühlen, was sie wollen und brauchen. Auch wenn sie es vielleicht selbst noch nicht wissen. Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich mehr will, dass mir das alles so nicht ausreicht. Ich erschuf ein digitales Alter Ego, @literarischer Nerd. Auf Instagram fand ich eine zweite Heimat, eine zweite Berufung. Dort erzähle ich den Menschen weltweit, was so in einer Buchhandlung passiert und welche Bücher ich lese und schätze. Womit ich nicht gerechnet hatte, der Account schlug ein wie eine Bombe, wuchs und wuchs, und ich wurde bekannter und bekannter. Damit einhergehend kamen Einladungen, Vorträge, Events. Nutzte ich früher einmal im Jahr die Bahn, um eine Freundin zu besuchen, saß ich plötzlich jeden Monat mehrere Male in einem Zug und verließ Trier. Mittlerweile habe ich fast jedes Bundesland bereist und es blieb nicht nur bei deutschen Reisezielen. Ich bereiste Österreich, Norwegen, Spanien, Slowenien, Georgien, alles dank meines digitalen Alter Egos. Die Krönung war eine Reise in die USA, New York, Washington und Baltimore. Ziele, Orte, von denen ich jahrelang nur träumen konnte. Plötzlich stand ich auf dem Times Square. Selbst jetzt, 3 Jahre später, habe ich das Gefühl, das alles nur geträumt zu haben. Ich darf reisen und dies mit meiner Leidenschaft der Literatur vereinen. Jede Reise endet irgendwann und auf jeder Reise gibt es dann diesen Punkt, ja, da werde ich leicht nervös. Spätestens in Koblenz oder in Mannheim. Immer dann, wenn ich den Regionalexpress Richtung Trier, Richtung Heimat betrete. Nervös, weil ich mich immer wieder freue, nach Hause zu kommen. Zu den Menschen, die ich liebe, zu dem Ort, der mir vertraut ist. Ich liebe es, aus dem Zug die Weinberge zu betrachten, den Flusslauf der Mosel. Die Namen der Bahnhöfe, die wir auf der Strecke passieren, kann ich im Schlaf aufzählen. Oft werde ich emotional im Zug, mein Herz ist ganz weit. Ich verarbeite all die Erlebnisse, all die Begegnungen. Manchmal muss ich eine Sonnenbrille aufsetzen, ein paar Tränen fließen dann. Dankbarkeit und Demut sind der Antrieb. Dass ich Trierer das alles erleben darf und eben die Freude, zurückzukommen, in den Alltag, ins Leben. Mir ist bewusst, was für ein Privileg es ist und war, all diese Menschen digital mit durch meine Stadt zu nehmen. So viele Bilder in meinem Feed und in meinen Stories, auf denen Ausschnitte dieser Stadt zu sehen sind. Viele Sommerurlaube werden mittlerweile an die Mosel verlegt. Fans möchten von mir höchstpersönlich in der Buchhandlung beraten werden und erzählen mir, wie schön sie es hier finden, wie schön meine Stadt ist und wie schön die Buchhandlung ist. Als ich in die Jury des Deutschen Buchpreises berufen wurde, erhielt ich einen Brief unseres hiesigen Kulturdezernenten, in dem stand, dass ich ein Aushängeschild für die Stadt Trier sei. Dank meiner Überlegungen für diesen Text ist dieses Kompliment endlich bei mir angekommen und ich verstehe, was es wirklich bedeutet. Und stolz macht es mich auch. Ja, so schön und so einfach, bisschen gefühlig, aber trotzdem ganz bescheiden kann man über Heimatverbundenheit schreiben. Nicht alle Texte sind so direkt heimatverbunden, aber an allen Texten kann man doch irgendwie sehen, wie wichtig die Gegend, in der sie sich befinden, für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist. Und das, finde ich, ist ein großes Verdienst dieses Buches. Gegendentwürfe 4 heißt es, ein Lesebuch für Literatur aus Rheinland-Pfalz. Erschienen ist es bei Feinbooks und herausgegeben von Michael Au und Alexander Wasner. Das war der Literaturpodcast der Volkshochschule Kaiserslautern und Theo Schneider, heute mit Leonie Berger.